When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel Ecke, Tenendo, guten Tag.
Guten Tag, mein Name ist Marcel und auch mit dabei Timon aka Klängern, Hallöchen.
Guten Tag, herzlich willkommen. Was geht?
Ja, doppelt hält besser, ne? Dann wissen die Leute endlich mal, wie wir heißen auch.
Endlich, ja, das stimmt.
Meinst du, es gibt Leute, die immer noch verwirrt sind, wenn wir uns gegenseitig vorstellen, wer jetzt wer ist? Das ist schon kompliziert manchmal.
Ich glaube, nicht eine Person, ne.
Okay, na gut.
Ja,
da sind wir wieder.
Genau, heute eine etwas andere Folge, weil wir ein bisschen vorplanen müssen, weil wir beide weg sind. Und deshalb ist gar nicht so viel Zeit zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme vergangen. Aber wir machen heute trotzdem das Beste draus und das wird trotzdem gut.
Aber ist doch schön, ich finde schön, deine zarte Stimme wieder in meinen Ohren klingen zu hören, nach so kurzer Zeit schon.
Für mich war es ein bisschen ein Problem, weil ich gerne mehr zu erzählen hätte, aber ich konnte halt nicht so viel gucken in der Zeit, weil ich viel arbeiten musste, ne? Und dann in den paar Tagen war jetzt nicht so viel Zeit. Ich habe deshalb nur, weil ich eine Sache noch nicht fertig geguckt hatte, nur eine Sache mitgebracht. Aber du wolltest erst was anderes erzählen.
Ja, ich hatte noch eine kleine Story, wollte ich eigentlich letztes Mal schon erzählen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das auch noch auf dem Zettel stand. Ich hatte doch erzählt in unserer Special-Folge, dass ich an einem Ort war, wo eine Charlie Chaplin-Figur stand. Weißt du das noch?
Nee, weiß ich gar nicht mehr.
Echt nicht? Diese bronzene Statue in
Ach
Irland?
Ach so, ja.
Ja. Ich habe recherchiert. Ich weiß jetzt, was das damit auf sich hat.
Ja.
Und wo das war. Also es war eine sehr komplexe Recherche. Ich habe mindestens 8 Zahlen in mein Handy eingeben müssen und habe meinen Vater angerufen.
Aha.
Und mein Vater hat sich noch komplett dran erinnert, weil er hat uns da halt ja auch hingebracht damals. Waterville heißt die Stadt.
Ja.
Das ist eine ganz kleine Stadt im County Kerry in Irland. Und das ist Charlie Chaplins Lieblingsurlaubsort gewesen. Da war der immer im Urlaub und da haben die eine Statue von ihm aufgestellt.
Geil. Das ist aber wirklich geil.
Ja, oder? Also das wollte ich nur kurz erzählen, dass ich da war und das ist die Statue, von der ich erzählt hatte. Jetzt weiß ich das auch wieder. Ich war da, wie alt war ich da? 10 oder 8 oder 9? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, als ich die Statue gefunden habe, aber dann haben wir das Mysterium auch einmal aufgelöst. Das wollte ich nur kurz noch mitbringen.
Aber würdest du sagen, war auch wirklich schön da? Also checkbar, dass der da jedes Jahr hingefahren ist? Oder?
Ja. Also Irland hat es mir damals schon hart angetan. Also ich trauere jedes Jahr, wo ich nicht dahin komme, schon ein bisschen, dass ich nicht dahin gekommen bin. Aber kann ich absolut verstehen. Also sehr, sehr schön da gewesen.
Ja gut, geil. Ja, das freut mich doch, dass du damals als 11-Jähriger einen schönen Urlaub hattest.
In Waterville, wo Charlie Chaplin auch Urlaub gemacht hat. Nur halt nicht im selben Jahr wie ich, ne? Also war ein bisschen zeitversetzt, aber
ja, ganz knapp habt ihr euch verpasst. Machen.
Ganz knapp habe ich ihn verpasst, ja.
Ja, cool. Vielen Dank dafür.
Ja, kein Problem. Aber Timon, du hast gesagt, du hast wenigstens irgendwas geguckt. Ich bin gespannt, was du hier mitgebracht hast heute.
Ja, aber auch nichts irgendwie, was so klassisch Film oder Serie ist, denn Ich komme ja eigentlich aus der YouTube-Ecke und deshalb interessiert mich sowas natürlich besonders.
Wetten das.
Ist auch mal gut, dass jetzt vorbei ist, oder? Also reicht jetzt auch mal wirklich.
Ich sehe nur diese ganzen Beiträge von 1000 Leuten, wie unangenehm sich Thomas Gottschalk schon wieder verhalten hat. Also ich habe es nicht gesehen, aber ich gebe zu, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja.
Freut euch auf die nächsten 5 letzten Folgen von Thomas Gottschalk, wo dann wirklich Schluss ist. ich habe mir angeguckt, eine Serie, die eigentlich auf YouTube läuft mittlerweile, aber auch in der dritten Staffel auf Amazon, nämlich Seven vs. Wild. Ja.
Ah, willst du drüber sprechen? Okay.
Hast du es auch geguckt?
Ich habe bisher nur 2 Folgen gesehen, weil ich das mit meiner Freundin zusammen gucke und die ist aktuell viel zu Hause, viel zu tun, aber zwei Folgen habe ich gesehen und ich habe auch so ein bisschen das Chaos drumherum mitbekommen.
Ja, genau. Seven vs. Wild, ganz kurz zur Erklärung, ist eigentlich eine YouTube-Serie von Fritz Meinecke ins Leben gerufen. 7 Kandidaten, 7 Tage, 7 Gegenstände. Mittlerweile sind die in der 3. Staffel angekommen und machen das jetzt in 2er-Teams. Also die Leute sind nicht alleine, sondern zu zweit unterwegs und sind deshalb nicht 7, sondern 14 Tage draußen. Und nicht 7 Gegenstände, sondern hatten eine Trinkflasche zur Verfügung gestellt bekommen und alles, was in diese Trinkflasche reinpasst, außer technische, also elektronische Geräte, durften die mitnehmen. Und haben dazu
Brötchen und so.
Genau, Brötchen und haben noch, glaube ich, jeder einen Schlafsack gestellt bekommen. Und das läuft eigentlich auf YouTube. Das ist aber unfassbar teuer in der Produktion. Das war ja bei der 2. Staffel schon das Problem. Und deshalb hat sich Prime Video eingekauft als Mitfinanzfirma. Ich weiß nicht, ob die in der Produktion beteiligt waren. Die waren ja keine Produzenten, deshalb, keine Ahnung.
Die haben sich eingekauft, ne?
Ja, genau. Und das als Privileg dann, dass sie das Ganze einen Monat vorher, also vor dem YouTube-Release, auf Freevee bringen dürfen. Also dieser kostenlose Prime-Video-Dienst, wo dann halt zwischendurch ein bisschen Werbung läuft.
Nervt auch gar nicht.
Ich finde aber, es geht. Also es hält sich noch im Rahmen. So, ich dachte, es ist schlimmer.
Also ich als YouTube-Premium-Nutzer, muss ich mal sagen, es ist schon, es fuckt mich schon halt hart ab.
Aber bei YouTube hast du auch viel Werbung teilweise, es kommt drauf an.
Ja, aber durch YouTube-Premium merke ich da halt nichts von, ne? Deswegen, ich habe meine Streaming-Dienste, wo ich keine Werbung eigentlich habe und dann, also
aber dafür ist es kostenlos, kostenlos, komm.
Also. Ja, es ist kostenlos, aber dass man als Prime-Nutzer dann, also, ist auch egal, komm, regen wir uns da nicht drüber auf, Hauptsache.
Genau.
Irgendwie, wenigstens wird das finanziert irgendwie, das ist auch schon mal ein Anfang.
Ja, ich habe alle Folgen geguckt, die bisher raus sind, die kommen, glaube ich, immer, dienstags und freitags oder irgendwie sowas. 8 Folgen sind das bisher, die habe ich mir alle reingezogen. Du bist bei Folge 2, hast du jetzt gesagt, ne?
Ja, so theoretisch bei Folge 3 wäre ich jetzt.
Okay, ja. Und ich muss sagen, also ich habe die ersten beiden schon verfolgt, ich muss sagen, es macht immer noch richtig Bock. Also das ist so eine gut produzierte Reality-Sendung, weil das halt wirklich Reality ist, ne? Da geht's nicht darum, irgendwie künstlich was aufzubauschen oder so, sondern die Situation an sich ist einfach schon so interessant. Die Leute, die mitmachen, sind richtig interessant. Also du hast es wirklich bunt gemischt. Leute, die gar keine Vorerfahrung haben, so Trimax oder Papa Platte. Dann hast du Leute wie Fritz, der schon, ne, gut Erfahrung hat. Dann hast du so Leute, die du gar nicht richtig einschätzen kannst, so wie Joey Kelly irgendwie. Du hast hier Sascha und Knossi als Team, die in der letzten Staffel schon dabei waren. Du hast ein Mädels-Team, die teilweise dann ganz anders an Sachen rangehen. Und es sieht auch wirklich geil aus. Es ist wirklich so gut produziert, wo man sich dann wirklich fragen muss, ey, wie kriegen es andere Serien nicht geschissen? Die Leute laufen einfach nur mit einer GoPro durch den Wald und es sieht deutlich besser aus als Millionenbudgets manchmal. Und ich muss sagen, es gab ja viel so behind the scenes, wenn man sich damit beschäftigt, Probleme auch in der Orga und teilweise waren die sehr unzufrieden damit und es war chaotisch und so. Wenn man das ausblendet, wenn man davon nichts mitbekommen hat, macht das mir persönlich sehr, sehr viel Spaß zu gucken. Also ich finde es sehr spannend, auch die Entwicklung, dass man teilweise gar nicht damit rechnet. Und jetzt gerade ist man so ein Punkt, wo man überhaupt nicht abschätzen kann, wo die einzelnen Teams dann irgendwann landen werden und so. Also natürlich einfach Spannung erzeugt mit einem interessanten Thema, geiler Look, geile Produktion, geile Leute. Und also ich hatte sehr, sehr viel Spaß bisher damit.
Würdest du sagen, besser oder schlechter als die letzte Staffel?
Boah, es ist ein bisschen anders. Also ein Problem ist, glaube ich, der Spot, weil die ja letztes Jahr in Panama waren. In der ersten Staffel waren die in Schweden und jetzt sind die in Kanada. Und bei Kanada haben, glaube ich, alle gedacht, so, okay, irgendwie, ne, Berge, Flüsse, du kannst Lachse fangen, dann vielleicht so Tannenwälder oder sowas. Aber es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Du hast Strand und dann hast du so riesige Mangrovenwälder, also 2 Meter hoch, du kommst nicht durch. Und wenn die versuchen, irgendwie reinzulaufen, dann läufst du nicht auf dem Waldboden, sondern immer nur über morsche Baumstämme, die übereinander gefallen sind, dass du jeden Moment irgendwie einbrichst. Die kommen nicht durch, die Leute. Das ist von der Location irgendwie ein bisschen, glaube ich, nicht so gut organisiert. Aber es macht's dann zumindest interessanter auf dem Aspekt, schaffen die es überhaupt, ne? Weil es halt so hart ist dann diesmal. Aber ich finde das sehr geil, dass sie zu zweit sind und eine ganz andere Dynamik mittlerweile reinbringen. Und ich bin auch gespannt, wie sich das später auswirkt. Weil du halt manche Aspekte weniger hast, ne, wie dieses Einsamsein oder so, aber dafür halt 14 Tage da bist und nicht sagen kannst, okay, dann esse ich halt einfach 7 Tage nichts, sondern das hältst du ja nicht durch, so 14 Tage nicht zu essen. Nee, so. Nee. Und dann wird's spannend. Also ich bin sehr gespannt und man kann immer so ein bisschen gucken, es gibt 16 Folgen insgesamt, wie weit die bei den einzelnen Folgenzahlen bei den Tagen sind, wie lange die Leute schon da sind, weil da wird manchmal so ein bisschen abgeschätzt, was dann noch passieren könnte, ne? So in der weiteren Entwicklung. Und ja, also macht sehr viel Spaß. Also ich find's cool.
Ja, ich muss sagen, ich war eher skeptisch damals, weil die zweite Staffel fand ich schon sehr strong. Ja. Gerade so mit dem Überraschungskandidat Knossi, von dem ich eigentlich gar nichts erwartet
hatte. Ja, und guck mal, der ist halt wieder da, ne? Und wenn du dann teilweise Situationen hast, also kleiner indirekter Spoiler, so da sind ja auch Wildtiere und dann gibt's glaube ich in Folge 2 oder so eine Szene, da ist ein Wolf einfach. Ja. Der steht da einfach. Ne, der steht einfach wirklich ein richtiger Wolf und nicht so, ah, was habe ich da gehört oder so. Nee, Kamera voll drauf. Das ist schon krass.
Ja, aber wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch, hab's aber dann doch geguckt und ja, also ich finde der Seven vs. Wild, das Feeling ist schon irgendwie da, aber irgendwie auch nicht, ne? Also gerade dadurch, dass du halt zu zweit da bist, irgendwie, ja, weiß ich nicht, auch die Tageschallenges sind ja jetzt raus. Ich weiß halt noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Also bis dahin, wo ich geguckt habe, da suchen die meisten noch nach einem Lagerort oder so. Oder ich glaube, das war jetzt die erste Nacht oder so auch. Dementsprechend bin ich da noch ganz am Anfang. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass halt gerade so durch die, übrigens sehr geiler Name, die Naturensöhne oder halt Fritz und wie heißt er, Madin, oder halt einfach die erfahrenen quasi Survival-Leute, dass die dann da schon innerhalb dieser 14 Tage schon fast eine kleine Burg aufbauen können, sich so ein kleines Lager da bauen. Das könnte ich mir durchaus noch sehr spannend vorstellen.
Ja, dann lass dich mal überraschen.
Okay, also lass mich überraschen.
Es sind auch Entwicklungen, wo ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet hatte. Ja, deshalb.
Ich bin ja, da sind ja auch so Themen wie dieses, das ist ja jetzt gerade total heiß auf Social Media mit dem Feuer, dass die wohl nicht wussten, dass sie kein offenes Feuer machen dürfen, sondern so irgendwie so einen Gasgrill gekriegt haben.
Die sollten erst einen Gasgrill bekommen, wo die alle gesagt haben, das ist ja völliger Schwachsinn, weil man da halt genau im Wald kein offenes Feuer machen darf. Ja. Da wurde sich dann dagegen entschieden, weil das hat ja nichts mehr damit, wir werden in der Wildnis ausgesetzt zu tun.
Ach, das haben sie dann nicht gemacht?
Genau, die haben dann alle so ein Metall, Katheter nicht, nicht so ein Würfel, aber das stellst du so auf, so ein Metallding, ja, so vier Wände und dann kannst du da drin dein Feuer machen, damit da nicht irgendwie was nach außen fliegt.
Oder ach, ohne so. Die Gaskartusche und so.
Genau.
Also du machst schon noch selber das Feuer.
Ja, aber ich glaube, halt ich bin mir nicht sicher, ob sie Kohle mitbekommen haben irgendwie auch.
Ja, hier war die Sprache von Grillanzündern und so einer Geschichte.
Ja, ja,
also,
das
macht ja schon.
Und ich bin mal gespannt, ob es dann noch eine vierte Staffel geben wird, weil ich hatte irgendwie so mitbekommen, dass Fritz weitestgehend raus ist, was die Rechte angeht, also dass er das irgendwie abgegeben hatte. Und das natürlich auch teuer einfach ist in der Produktion. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich vielleicht Amazon das noch mehr nimmt, ne, weil die natürlich auch mal gucken, wie sie Leute an ihren Streamingdienst binden können und die haben halt sowas wie die Discounter oder LOL oder so und Seven vs. Wild ist halt auch eine große Marke, wo du halt viele Leute binden kannst.
Ja, ja,
so. Ich kann mir dann aber vorstellen, dass dann in der vierten Staffel, wenn die Orga so schlecht ist, auch viele Hochkaräter nicht mitmachen wollen und dann wird's vielleicht ein bisschen komisch, weißt du, wenn du dann da sitzt und dann, ja, wer ist denn das eigentlich? Aber ja, ich bin gespannt. Also dadurch, dass die Charaktere auch alle unterschiedlich sind, ist das sehr interessant zu sehen. Und ich bin, die ganze Zeit habe ich mir gedacht, bin ich froh, da nicht zu sein, sondern hier schön auf dem warmen Sofa, ne, mit irgendwie ein paar Snacks und so, ganz entspannt zurücklegen und das gucken, weil ich hätte da gar keinen Bock drauf.
Nee, das ist auch nicht meine Welt. Da gebe ich dir recht, das ist gerade durch meine ganzen Wehwehchen, das wäre die Hölle für mich. Das alleine Nachthimmel? Nee, unter freiem Himmel, unter Sternenhimmel zu pennen. Ich glaube, da fängt es schon bei mir an.
Ja.
Da krieg ich schon Rückenschmerzen, wenn ich nur dran denken muss.
Ja, ich bin mal gespannt, was du noch zu den weiteren Folgen sagst, wenn du da noch weiter guckst. Aber ja, da habe ich viel Zeit jetzt mit verbracht. Deshalb habe ich sonst nichts anderes
geguckt. Ja, deswegen hast du nichts anderes geguckt. Ne? Hier acht Folgen, weil es sind ja auch 8 Stunden.
ja, die ja, du da ja, investiert klar. Also hast, ich hätte, ne, auch drei Filme geguckt.
Ja, also schon. Aber gut, ich verstehe es ja, ne? Hier, Samuels weiß nur einmal im Jahr, ne? Ole, eben, ole, genau. Ole, ola. Ja.
Ja.
Schön. Und,
ganz kurz, ich wollte noch einschieben, es, dadurch, dass das nicht auf YouTube kommt, fühlt sich das auch noch mehr an wie so eine Serie, weißt du, dass du nicht irgendwie da noch eine Reaction und dann hast du da noch drei andere lustige Videos drumherum oder so, sondern du gehst irgendwie auf Prime und dann zwischen all den Serien ist das und dann weißt du auch, wo du aufgehört hast und so.
Ja, zumindest bis eine Aldi- oder Gillette-Werbung kommt. Ja. Dann bist du wieder, ah ja, okay, ja, ja gut.
Weil ich brauche diese ganzen Reactions eigentlich gar nicht dazu, also das, ja.
Ich fand das schon interessant letztes Jahr. Also nochmal zu sehen, wie die Teilnehmer auf ihre Spots reagieren, so ein, ja, bisschen, glaub, dazu was erzählen.
Also viele sind auch einfach langweilig, viele Reactions, weil ja alle darauf reagiert haben. Aber ich glaube, bei manchen Sachen, die noch kommen werden, da bin ich auch gespannt, was sie dazu sagen.
Ja. Ja, es gab ja auch immer so Zusammenschnitte. Also dann wurde quasi die Folge einmal abgespielt und immer wenn irgendwo jemand was gesagt hat, wurde das reingeschnitten und dann hast du halt von allen Teilnehmern in einem Video, weiß ich nicht, die Folge natürlich irgendwie eine Dreiviertelstunde länger, ist klar. Aber dann konntest du dir das nochmal reinziehen und könnte man gut nebenbei laufen lassen, ne? Du hast noch ein bisschen Behind the Scenes noch mitbekommen.
Ja.
Ja, das ist so stark.
Ja, cool. Was hast du denn geguckt? Kommen wir mal lieber dazu.
Ja, ich habe zwei Filme mitgebracht, die mich schon also ein bisschen gereizt haben allgemein von der Idee und dann vielleicht auch während ich die geguckt habe. Fangen wir mal mit dem an, einem Film von diesem Jahr, bei dem ich wirklich gespannt war, wie das umgesetzt ist. Der Film heißt Inside mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Und eigentlich ist Willem Dafoe auch eigentlich mit der Einzige, der in dem Film zu sehen ist. Weil es geht um einen Kunstdieb, der in eine Wohnung einbricht. Und während das passiert, bricht das Sicherheitssystem zusammen und er wird in dieser Wohnung eingesperrt. Und zwar nicht nur eine Woche, sondern auf eine deutlich längere Distanz.
Also ähnlich wie Seven vs. Wild, nur halt drin.
Ja, nur dass er halt keine Möglichkeit hat, Beeren zu sammeln oder so oder sich mal wegzubewegen, sondern er ist in dieser Wohnung, in dieser Luxuswohnung gefangen. Das Wasser funktioniert nicht, also die Wasserhähne funktionieren nicht, wird auch, glaube ich, gar nicht erklärt, warum das Wasser nicht funktioniert, aber er hat so eine, zum Beispiel so eine Sprenkelanlage von, das irgendwie so ein Indoor-Biotop mit so Pflanzen und da kann er bei der Sprenkelanlage einmal am Tag irgendwie Wasser sammeln. Okay. Oder er hat ein Aquarium, wo so Meerwasserfische drin sind, die er dann essen kann, weil er sonst nichts zu essen hat. Das ist eigentlich auch schon alles. Er versucht natürlich da irgendwie rauszukommen, nimmt währenddessen so ein bisschen die Bude auseinander und kreiert da seine eigene Kunst innerhalb dieser Wohnung. Und dieses Kammerspiel, ist es ein Kammerspiel, wenn er alleine drin ist?
Ja, klar. Ist das so ein Corona-Film, wo sie gesagt haben, okay, wir können nicht raus, wir machen jetzt ein Set und eine Person und dann?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Kann aber gut sein.
Also, wann der gedreht wurde, kann ich dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Es fühlt sich aber danach an, weil er gerade wirklich diese Rolle lebt, ne? Also, allen voran ist Willem Dafoe, glaube ich, der Kern, Dreh- und Angelpunkt innerhalb des Films. Sein Schauspiel ist das, was im Vordergrund steht. Mhm. Und das muss ich auch sagen, ist wirklich großartig. Also der rockt das wirklich. Aber
ja.
Der Film verliert sehr schnell an Drive. Die Grundidee ist super. Am Anfang ist es auch noch spannend. Aber es ist ja eigentlich dann auch schon ein Spoiler, was ich jetzt sage, aber es passiert wirklich nichts mehr Spannendes ab dem zweiten.
Ach, scheiße, ey.
Es passiert nichts mehr Spannendes. Er versucht zwischendurch nochmal rauszukommen. Er hat so einen Fernseher mit einer, wo er die Überwachungskameras sehen kann. Da sieht er immer eine Putzfrau, in die er sich ein bisschen verliebt. Also was heißt verliebt? Er wird wahnsinnig und redet mit dieser Putzfrau und weil er halt da seit Wochen irgendwie allein in dieser Bude ist und dann mit dieser Frau sich dann unterhält, obwohl die natürlich nie antwortet über den Fernseher. Aber leider ist das am Ende, dann verläuft sich das im Saal.
Ah, also, scheiße, ey.
Ich hätte mir deutlich mehr, also man hätte da ein paar Twists noch einbauen können. Ich hätte mir gerne so ein bisschen so dieses Abgefuckte noch gewünscht, weißt du? Mhm. Wenn er schon wahnsinnig wird, das merkt man halt anhand seiner Kunst, die er da quasi innerhalb des Hauses irgendwie, also er hat im Prinzip aus der Wohnung am Ende ein Kunstwerk gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Aber das ist auch schon alles. Man hat jetzt keine großen Trips irgendwie, die er mitkriegt oder dass er irgendwie halluziniert oder so. Da hätte man, finde ich persönlich, deutlich mehr rausholen können. Fand ich ein bisschen schade, weil es ein starker Einstieg war.
Dann ist das meistens bei solchen Filmen, ne? So gutes Konzept, ja. Aber dann mit der Umsetzung. Aber ich finde, ich gucke gerade den Trailer und der sieht wirklich gut aus. Also
ja, das ist es halt. Deswegen habe ich mir den Film auch reingezogen. Gerade wenn er den Kühlschrank aufmacht, wenn er den zu lange offen lässt, dann fängt einfach an, Macarena zu spielen. Dann, da sind schon gute Ideen bei. Am Anfang fuckt er sich noch richtig über Macarena ab und irgendwann lässt er den Kühlschrank offen und dancet dann da in der ganzen Bude durch die Gegend und so. Also, es sind schon gute Ideen da. Aber auch das Ende ist so,
ja.
Also alles so irgendwie, kann man sich mal angucken, aber leider erwartet dann bitte nicht so viel. Das ist okay, der Film. Also ich habe ihm jetzt eine 6 gegeben, hat jetzt 5,5 Durchschnitt bei IMDb.
Ja, dabei ist er eigentlich so ein guter Schauspieler, oder ist seine Performance schon geil, aber der Rest ist halt.
Die Performance ist geil, aber du kannst natürlich, wenn du ihm kein Handwerkszeug in die Hand drückst, kann er auch nicht mehr viel machen. So, ne? Also, wie gesagt, man beobachtet ihn gerne, aber irgendwann hat man sich auch satt gesehen an manchen Situationen.
Mhm.
Und dadurch, dass er halt nur, ich meine, er findet auch im Laufe des Films noch ein paar Sachen und entdeckt noch ein bisschen was. Und da passiert auch noch das eine oder andere Jahr, aber das ist nicht so, dass du dann sagst so, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist halt sehr durchschnittlich.
Ja. Aber dann ist, also von der Handlung ist es ja so ein bisschen wie Castaway, ne? Dass er irgendwo landet und nicht wegkommt,
genau,
und dann
ja,
gucken muss.
Ja.
Aber dann würdest du sagen, Castaway hat es dann am Ende deutlich besser umgesetzt. Weil da hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit fand ich schon spannend zu gucken, was lässt er sich einfallen, und die Frage ja, wie kommt er hier, oder kommt er weg und wie, schafft er es nicht oder so?
Ja, bei Castaway hattest du ja diesen, ja gut, hast du jetzt hier auch, aber diesen Survival-Aspekt natürlich mit drin. Er konnte was machen, er konnte aus der Natur irgendwie Ressourcen schöpfen. Dann hattest du Situationen wie, boah, das kriege ich auch nie aus dem Kopf, diese Situation mit dem Zahn, wo er Zahnschmerzen hat, oder wo er dann halt diese ganzen Pakete findet, die dann auch in dem Flugzeug und so eine Geschichte, also Castaway bietet deutlich mehr Überraschung als Inside. Und Inside ist so, ja, wie gesagt, du hoffst einfach, dass was, du wartest drauf, dass irgendwas krass passiert, aber es passiert einfach nichts.
Das ist Mann.
Die Sache leider. Ja.
Vielleicht muss ich nochmal Castaway gucken.
Da, immer. Den kann man einmal im Monat kann man sich den reinziehen. Wilson ist ein Klassiker, das Lieblingscharakter Wilson auf jeden Fall.
Das war aber auch ein geiler Konzeptfilm, ne, dass Tom Cruise da mitgemacht hat. Tom Hanks.
Tom Hanks, ja, wirklich, wirklich großartig. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich überlege auch gerade, war der so gut? Nee, für die Liste war er so gut.
Nee. Der war auch, glaube ich, ich glaube, der war gar nicht so gut bewertet. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz Castaway. Zack. Ich glaube, der war 7,8. Okay, krass, ja.
Doch so krass?
Doch, ja, gut. Relativ gut, ja.
Ich habe den nicht mehr so gut im Kopf. Das ist schon eine ganze Weile her, seit ich ihn gesehen habe. Aber er ist mir auf jeden Fall besser in Erinnerung geblieben als Inside jetzt.
Der war auch für 2 Oscars nominiert. Tom Hanks und Bester Sound. Aber ich habe dem nur eine 7 gegeben.
Bester Sound. Okay. Ja, das ist das, wo ich mich am meisten dran erinnern kann bei dem Film. Der Sound war atemberaubend.
Man muss wirklich sagen, von allen Filmen, die da rauskamen in dem Jahr, also top Sound wirklich auf dieser Insel gehabt.
Die Flugzeugturbinen. Einfach Sahne, einfach die Wellengeräusche, cremige Wellengeräusche auf jeden Fall.
Aber dank Castaway gab's wahrscheinlich auch S7 vs. Wild.
Ja, die haben das erfunden. Die haben Überleben in der Natur erfunden mit Castaway.
Ja, und dann hat Robinson Crusoe weitestgehend abgeguckt.
So ist es. Also nächste Staffel dann hoffentlich Tom Hanks bei 7 vs. Wild mit dabei.
Das wäre geil, ja.
Ich meine, wenn Joey Kelly dieses Mal dabei ist, dann kann Tom Hanks ja wohl nachziehen. Das ist ja wohl das Mindeste.
Kleiner Funfact übrigens, Joey nennt in einer späteren Folge, also der hat einen Teamkameraden, der heißt Jan, und der nennt ihn einfach Lars.
Ey, die beiden zusammen sind auch ein übelstes Meme irgendwie.
Ja, es ist also sehr random.
Die fühlen sich überhaupt nicht wie ein Team an. Ich meine, gut, die wurden auch zusammengewürfelt, ne? Die kannten sich ja vorher überhaupt nicht. Aber Joey Kelly ist so, der ist so trocken einfach. Das ist so witzig.
Ich bin mal gespannt, was aus Jan wird. Also Jan Schlappen heißt er, der ist ja als Nachrücker dann bei 7 vs. Wild eingesprungen. Den kannte man ja vorher gar nicht. Der war jetzt auch beim Box-Event, wo ich war am Wochenende in Düsseldorf. Da ist er nämlich auch eingesprungen, weil er krank geworden ist. Und er hat seinen Kampf tatsächlich gewonnen und danach einen Backflip gemacht im Ring. Und er hatte keine Boxer-Shorts an, das heißt, er ist nur in Unterhose und Tiefschutz angetreten, was auch völlig random aussah. Aber er hat gewonnen. Und irgendwie, irgendwas hat er, weißt du, dieser Schnäuzer, der Fukuhila, der ist erst 25, der Typ, der redet wie 40.
Ja, der gibt mir auch Heimatgefühle, ne? Der ist halt Ruhrpott-Schnauze durch und durch. Kommt der nicht aus Essen oder so?
Genau, ja, der hatte auch Ultras mit, wo die 257ers am Ring standen und gegrölt haben für ihn. Also, ich habe das Gefühl, diese beiden Sachen, der kann schon Entertainment. Also vielleicht, wenn er dranbleibt, dann wird das einer, der bleibt.
Der ewige Nachrücker vielleicht auch.
Vielleicht.
Ist jetzt bei allen Events so, bei Let's Dance oder demnächst.
Aber guck mal, du musst nur zweimal Glück haben und zack, bist du drin. So.
Ja.
Und jetzt hat er irgendwie fast 250.000 Instagram-Follower.
Krass. Aber der hat vorher nichts gemacht, oder? Der ist jetzt nicht irgendwie Influencer oder was weiß der Geier.
Ich weiß nicht so. Irgendwas hat mit Lidl hat er gemacht. Und der kommt eigentlich aus dem Sportbereich. Der macht Parcours und sowas.
Ach so, okay.
Ja. Aber
abgefahren.
Der ist wahrscheinlich einer, der zu allem einfach Ja sagt. Und dann landest du halt da. Ja, ist ja so.
Ey, möchtest du einen Fukuhila haben? Ja, natürlich will ich einen Fukuhila haben.
keine Ahnung. Ja, ich bin gespannt, was da noch passieren wird.
Yes. Ja, ich habe auch noch einen anderen Film mitgebracht.
Ja, gerne.
A24-Film war das, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ich google lieber mal, bevor ich euch jetzt Scheiße erzähle. Aber ich meine, es war einer aus meiner A24-Reise. Lass mich kurz gucken, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle.
Jetzt bin ich gespannt.
Weiß ich nicht. Doch, A24. Okay. Der Film heißt Man. Ende.
Ja, nee,
auf
im
Deutsch
Deutschen,
heißt er,
genau.
Ja, im Deutsch heißt er Man. Was dich sucht, wird dich finden. Also die Deutschen kamen mit einem kurzen Titel offensichtlich nicht so gut klar.
Die so, hä, Man, was soll das denn heißen?
Was bedeutet denn Mann? Was bedeutet das? Es geht um eine Frau, die ihren okay, ich merke die Ironie selber gerade, wo ich es ausspreche. Es geht in Man geht's um eine Frau, die ihren Mann verliert, beziehungsweise ihr Mann stirbt. Und
gar nicht witzig.
Nee, der ganze Film ist eigentlich gar nicht witzig. Und die geht, wobei doch, er hat witzige Stellen. Er hat schon witzige Stellen. Und die geht, die hat sich ein Haus gemietet, ein großes altes Haus, wo sie für eine Zeit lang in den Kopf freikriegen will, Urlaub macht. Aber das komplett alleine. Also die Frau zieht komplett alleine irgendwo aufs Land, im Nirgendwo und bucht sich da ein Haus. Und dann geht der Film los und sie merkt so, okay, ich fühle mich hier wohl, ich gehe spazieren und dann begegnet ihr auf einmal ein, ich glaube, nackter Obdachloser, der sie verfolgt. Und dann beginnt eine etwas weirde Geschichte über ein Dorf, in dem die Männer erschreckend sich sehr ähnlich sehen und der Frau irgendwie diverse Vorwürfe machen. Dass sie vielleicht schuld ist sogar an dem Tod von ihrem Mann und dass sie mal über ihr Leben nachdenken sollte. Und die belästigen die Frau halt auch, also jetzt nicht sexuell, sondern die stellen ihr nach und solche Geschichten und machen ihr halt auch irgendwie Angst. Und dann beginnt eine sehr abgefuckte Geschichte. Ich würde es jetzt nicht als Horrorfilm betiteln, hat schon Horrorelemente. Es ist auch ein bisschen Splatter mit drin, also man sollte schon. Es gibt eine sehr eklige Szene, muss ich sagen, gerade wenn man so, ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel es sehr eklig, wenn man sich mit Papier schneidet.
Ah, ja.
Das sollte man aushalten können. Da passiert eine Extended Version von einer Papierschneideszene, sag ich's mal so. Aber ansonsten hat mich der Film durchaus überrascht, weil der sehr künstlerisch daherkommt. Also es ist kein Film für, ich sag mal, Jumpscare-Horror-Fans, sondern es ist sehr atmosphärisch. Also es bringt, ihr müsst schon Zeit mitbringen und Ruhe mitbringen, um den Film zu genießen. Der hat schon leichte Arthouse-Anleihen, muss man einfach sagen. Aber wenn man sich drauf einlässt, macht der Film tatsächlich wirklich Spaß. Und ich habe ihm jetzt eine 7 gegeben. Ich war eigentlich guter Dinge, muss ich sagen.
Cool.
Das war eine schöne Sache.
Ja, A24 ja immer oder ganz oft so ausgefallene Konzepte, ne? Also nicht so das Standardding, wo man denkt, okay, ich weiß genau, wie es ausgeht, sondern okay, so haben sie das jetzt irgendwie sich gedacht. Und ich bin überrascht, weil ich gerade gucke, dass der Film ja nur 7 Schauspieler hat.
Ja, das, wie gesagt, die Männer in der Stadt sehen sich alle erschreckend ähnlich.
Da wollte einer sehr viel Gage bekommen und hat gesagt, komm, ich mach alle Rollen einfach. Ich geb denen mal auch noch.
Das war gar nicht Konzept des Films. Einer da, der dringend Geld gebraucht hat und deswegen hat er einfach vielleicht mehr als eine Rolle gespielt.
Also ich kann auch noch den Polizisten spielen. Also den Barkeeper könnte ich auch spielen. Also
Kann ich auch noch den Mann der Frau spielen? Nee, das geht nicht. Oh, das wäre jetzt aber unfair. Das finde ich jetzt unfair.
Ja, geil. Schön.
Ja. Ist jetzt nicht der beste A24-Film, den ich bisher sehen konnte. Also es hält sich noch sehr unter zum Beispiel Midsommar und Hereditary oder so. Also so abgefuckt ist es nicht. Aber es ist so ein abgefuckter Arthouse-Film. So kann man das sagen. Und wenn man da Spaß dran hat, dann gönnt ihn euch auf jeden Fall mal.
Ja, geil. Ja, also jedes Mal, wenn wir A24 besprechen, mache ich den Wikipedia-Artikel auf und bin überrascht, was für Filme die alle gemacht haben.
Unfassbar, oder?
Ja, jedes Mal lese ich es vor, aber Moonlight, Hereditary, Midsommar, der Leuchtturm, der schwarze Diamant, das vergesse ich auch immer, dass Uncut Gems von denen auch ist. Also ja,
ich habe immer noch nicht gesehen.
Ja, also mit Abstand der beste Adam Sandler-Film.
Ja, ich denke, für mich fühlt sich das immer so an, als würdest du sagen, so, also dieses Stück Scheiße
schmeckt
nicht so schlecht wie die anderen Stücke Scheiße.
Nein, das ist ganz anders. Das ist, als würdest du sagen, ich kann es gar nicht beschreiben irgendwie. Nee, ich habe gar keinen Vergleich. Also es ist.
Vielleicht muss man das sehen. Aber ich komme da ja auch noch irgendwann hin. Wenn ich jetzt die Vorfilme gucke, dann irgendwann kommt der auch noch mal.
Ja, es fühlt sich nicht an wie ein Adam Sandler-Film. Ist auch keine Komödie.
Wahrscheinlich, weil er nur als Darsteller dabei ist, oder?
Ja, er ist ja Hauptdarsteller. So.
Meine ich ja. Also sonst hat er die Filme ja auch geschrieben und Regie gemacht oder weiß der Geier, was er da alles gemacht hat.
Ja, also ich glaube, der kann das auch besser. Der ist ja auch nicht blöd. Aber er wollte das, glaube ich, einfach immer so machen, diese Art von Comedy. Und jetzt hat er mal einfach mal gezeigt, was er auch schauspielerisch kann. Ja, ich mochte den, sehr gerne wirklich. Aber er ist auch ein spezieller Film. Also auch nicht, wo du sagst, so, ja, okay, der ist halt einfach so, sondern ich hatte das ja schon mal hier erzählt, der ist auch sehr teilweise ein bisschen unangenehm zu gucken, weil der immer hektisch ist. So, also der Hauptcharakter ist gestresst und in der Machart fühlst du dich dann irgendwann auch gestresst, weil schnell geschnitten irgendwie der Bildausschnitt ist dann so gewählt, dass du gar nicht den ganzen Raum überblicken kannst und sowas. Also der hat so eine Dynamik, die sich abfärbt auf den Zuschauer, fand ich zumindest.
Ich habe den jetzt mal auf meine Watchlist getan. Das war nämlich nicht der Fall. Dann vergesse ich das auch nicht mehr und dann gucke ich mir den auch mal demnächst.
Mach das mal. Ich hatte den mit 8 bewertet. Ich mochte den sehr gerne.
Mit einer 8 sogar. Krass.
Ja. Ja, cool.
Cool.
Dann haben wir das auch erledigt. Ein weiterer A24-Film. Vielen Dank, dass du wenigstens mal Filme mitgebracht hast heute hier. Nächstes Mal ist wieder besser, keine Sorge.
Ja, ach mein Gott. Wir haben auch heute noch genug mitgebracht hier und auch noch einen tollen Film von unserer besten Liste. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir mal gerade ganz kurz einen Einwurf, eine Werbung in eigener Sache mit dem 42er der Woche. Woche.
Yes.
Woche.
Genau. Wir haben ja darüber geredet, wollen wir es so lassen, wollen wir was ändern, wollen wir den ganz abschaffen. Wir wollten einfach nur mal so ein bisschen drüber nachdenken, den Podcast verbessern. Ihr habt gesagt, ja, eigentlich ist der cool, lass den doch. Wir haben eigentlich auch gedacht, so, ja, why not?
Warum? Ne? Ja, warum haben wir überhaupt drüber nachgedacht?
Also bleibt er. Und deshalb haben wir für nächstes Mal wieder einen.
Jawohl, wir haben nämlich vor, also es ist jetzt kein klassischer 42er der Woche, wie ihr den sonst kanntet, sondern wir würden gerne nächste Woche mal wieder Fight Club spielen. Es ist ein sehr, zumindest von uns, weil von euch haben wir kein Feedback gekriegt bisher, aber von uns sehr beliebtes Spiel in unserem Podcast, was wir schon lange nicht mehr gespielt haben. Und wir würden gerne von euch unter unserem aktuellen Instagram-Post auf 42 Podcast mit drei lustigen Köpfen, würden wir gerne Charaktere, Schauspieler oder
Figuren.
Ja, oder Intimitäten, ist das ein Wort?
Weiß
irgendwas,
nicht.
Was kein Körper hat, vielleicht auch. Also vielleicht einfach nur eine Gaswolke.
Ja,
mit Gedanken.
Die Drecksackblase.
Die Drecksackblase zum Beispiel. Wir brauchen Charaktere, die gegeneinander antreten können. Und wir würden euch bitten, dass ihr pro Kommentar, den ihr schreibt, nur einen Charakter nehmt. Aber dann auch mal sagt, was für Supermoves könnten die haben oder welche unfairen Vorteile gegenüber den anderen Gegnern wären da. Und wir picken uns dann einfach random nächste Woche Charaktere aus, die gegeneinander antreten und diskutieren, wer würde in einem Kampf auf Leben und Tod überleben, oder gewinnen allgemein.
Genau,
ist ich ja dann Leben.
Ich finde sehr interessant, was ihr euch ausdenkt. Starke, schwache, extrem schwache, sehr interessante, irgendwie spezielle Charaktere. Überlegt euch da
werdet
gerne
kreativ,
was.
Werdet kreativ.
Ich glaube, das wird sehr witzig. Ja.
Alfred Hitchcock gegen Billy Wilder. Der wird gewinnen.
Hoffentlich sterben beide. Nein, nein,
nein. Boah, Alter, Junge.
Das war ein Joke. Kleinen Joke.
Ja, haha, haha, tot, alle tot. Ja, okay. Das zum 42er. Wir hatten jetzt natürlich keinen 42er für heute vorbereitet, hatten wir in der letzten Folge erklärt, weil wir wirklich nur wenige Tage zwischen den beiden Aufnahmen der letzten beiden, also dieser und letzten Folge hatten. Aber ab nächste Woche sieht die Sache wieder anders aus. Und ich freue mich auch sehr, ihr könnt euch schon mal gerne Gedanken drüber machen, weil in den nächsten Wochen wird auch safe irgendwann der 42er kommen. Was war euer Film des Jahres? Könnt ihr euch auch schon mal drüber Gedanken machen, weil wir kommen langsam in den Dezember rein. Ne? Ist schon Dezember jetzt, ne? Wenn die Folge kommt.
Ist schon Dezember, ja. Ich habe so wenig aktuelle Filme dieses Jahr geguckt, das ist ja traurig.
Ich hab extra jetzt aufs Gas gedrückt und gesagt, jetzt fährst du straight in Richtung Abfahrt 2023.
Ja, sehr okay.
Metaphorisch gesprochen. Ich habe einiges nachgeholt von diesem Jahr.
Ja, sehr gut.
Deswegen kann ich auch können wir über einiges quatschen auf jeden Fall.
Ja, geil.
Zum Ende des Jahres.
Da muss ich mal was nachholen. Super. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon so weit, dass wir über unser Bestenlistenfilm reden, oder?
Es ist soweit, Timon. Ich bin gespannt.
Denn wir haben für euch wieder die Liste ausgegraben von IMDb. Die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rauskamen. Auf IMDb.
Entschuldigung, genau. Ich hab grad gepennt, ja.
Und wir sind mittlerweile angekommen bei Platz Nummer 103. Vertigo. Aus dem Reich der Toten. Aus dem Jahr 1958 von Alfred Hitchcock.
Und on the third place. Vertigo. Ende.
Ja, also, ja.
Kommt nichts mehr. From the year 1958. And the director is Alfred Hitchcock. Überraschung!
Yes!
Da ist er wieder.
Also wir haben ja gesagt, wir sind gerade in einem komischen Abschnitt dieser Liste. Nächste Woche haben wir noch einen und dann wird's auch mal wieder anders. Aber wir haben Vertigo von 58. Letzte Woche hatten wir Der unsichtbare Dritte von 59.
Mhm.
Und vor ein paar Folgen hatten wir Das Apartment von 60.
Also im unsichtbaren Dritten muss man übrigens auch sagen, Entschuldigung, du willst deinen Gedanken gleich eben noch zu Ende bringen, aber wir hatten einen Kommentar unter unserem Post, der gesagt hat, der unsichtbare Dritte ist sein Lieblings-Hitchcock.
Was?
Also, entweder haben wir wirklich was übersehen oder Geschmäcker sind so, und also ist ja auch okay, dass es sein Lieblings-Hitchcock ist, aber ist schon abgedreht, oder?
Ja, also manchmal ist es ja auch, also wirklich Geschmackssache, so was verbindet man mit dem Film, wie hat man den damals erlebt oder so.
Ja.
Aber also unsere Kritik letztens war ja so, dass wir da nicht so ganz mit übereinstimmen.
Nee, absolut gar nicht. Also gerade wenn man jetzt auch nur im Spektrum Hitchcock schaut, ist es auch kein guter Hitchcock gewesen, fand ich. Also der hatte seine Momente, okay, aber
bist du jetzt schon in der Kritik für den Film oder reden wir noch über letzte
Woche? Wir reden über Unsichtbare Dritte, weil jetzt kannst du gerne, wenn du möchtest, entweder deinen Gedanken zu Ende bringen oder sonst liest gerne den Text vor, genau, der hier noch steht, worum es geht.
Also, ein Kriminalinspektor in San Francisco, der an Höhenangst leidet, untersucht die seltsamen Aktivitäten der Frau eines alten Freundes und wird immer besessener von ihr. Für 2 Oscars damals nominiert gewesen.
Ja,
krass, dass sie alle so knapp nacheinander rauskamen. Also ein Jahr vor Der unsichtbare Dritte hat er den einfach rausgehauen. Und wie du schon sagtest, auch Drehbuch nicht von ihm, sondern er hat nur
richtig,
die Regie gemacht.
Richtig. Ja, das ist, glaube ich, so dann so die Vorgehensweise von Hitchcock, ne? Dass er quasi einfach gut in der Umsetzung war. Dass er sich selber gar nicht als so großer Geschichtenerzähler gesehen hat, sondern mehr es geschafft hat, Geschichten auf die Leinwand zu bringen, auf eine geile Art und Weise.
Ja.
Finde ich auch gut, wenn man seine Stärken und Schwächen sich darüber bewusst ist und nicht einfach wie Adam Sandler viel zu macht, die nicht gut sind. Ja.
Ja, ich war ja letztes Mal gar kein Freund von Der unsichtbare Dritte, du auch nicht. Und du hattest Vertigo schon gesehen.
Richtig.
Und dann meintest du ja, also er ist besser als Der unsichtbare Dritte, aber guck mal erstmal.
Ja.
Und dann wusste ich schon ungefähr, wo es hingeht. Und ich muss sagen, ich hatte hohe Erwartungen, weil der Film ganz oft auf irgendwelchen Bestenlisten auftaucht. Also ich habe den immer in einem Genre gesehen oder in einer Gruppe gesehen mit M, Citizen Kane und so. Also die werden, ne, die werden alle immer so ganz, ganz weit oben genannt. Hier auf der Sign and Sound Liste oder kannst du mal gucken auf unserer Meta-Liste, wo Vertigo da draufsteht? Der muss auch relativ weit oben sein.
Sekunde.
Und deshalb. Ja,
aber das ist schon, aber da hast du den aber schon wirklich, da hast du auch schon wirklich viel von, obwohl er ist auf Platz 24.
Siehst du?
Auf der anderen Liste.
Siehst du?
Okay, ja gut, ich verstehe, was du meinst, ja.
Warte, jetzt gucke ich nochmal hier bei der hier Greatest List of All Dings, schieß mich tot. Da ist Vertigo auf Platz 2. Von zwei,
was?
Von 2020.
Bei Silent Sound?
Ja, 2022. Platz 1 Janne Dielmann, Platz 2 Vertigo, Platz 3 Citizen Kane. So, also
okay.
Meine Erwartungen waren so hoch.
Okay, ja gut, dann war der Fall ganz schön tief.
Der Fall okay. War leider richtig tief. Du kannst gerne mal anfangen.
Soll ich anfangen?
Ja, mach mal.
Okay, also folgende Situation, damit ihr ein bisschen besser in den Film reinkommt. Wir haben ehemaligen Kriminalinspektor, der nach einer etwas wilden Verfolgungsjagd unter starker, oder vielleicht hat er auch vorher schon, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, unter starker Höhenangst leidet. Der hat dann quasi Albträume von einem Fall, wo er jemanden nicht retten konnte, der dann ein Dach runtergefallen ist und hat dann da sehr, sehr große Probleme mit und viel mit zu kämpfen. Und ein ehemaliger Freund von ihm, der baut Schiffe, irgendwie
ja, genau.
So ein Geschäftsführer von irgendwie so einer Schiffsbaufirma. Der sagt, boah, meine Frau, die redet in letzter Zeit so viel Quatsch und die glaubt, sie wurde von einem Geist irgendwie in also ne, redet von irgendeiner toten Frau.
Genau, also es geht darum, eine Frau aus der Vergangenheit, die irgendwie im 18. Jahrhundert gelebt hat, die damals Selbstmord begangen hat, die übernimmt quasi Besitz von ihr oder ergreift Besitz von ihr und geht dann an Orte, wo ein Grab ist davon in Verbindung oder ein Gemälde oder so. Und sie kann sich dann am Ende überhaupt an nichts mehr erinnern und kennt auch diese Frau eigentlich gar nicht in ihrem normalen Bewusstsein und so. Und er hat irgendwie Angst, dass sie verrückt ist oder sich was antut oder irgendwie sowas. Und setzt dann seinen jetzt ausrangierten Kollegen von der Polizei auf sie an, dass er mal gucken soll, was da vor sich geht.
Genau. Und dann verfolgt er sie quasi und wir als Zuschauer entdecken, und das ist ja die Kritik beim letzten Mal gewesen, wir entdecken zusammen mit dem Hauptcharakter, der übrigens von James Stewart gespielt wird, einer meiner Lieblingsschauspieler aus der damaligen Zeit, entdecken somit, was ihm passiert. Der Film hat dann quasi ein Mysterium, das bis zum Schluss quasi unentdeckt bleibt. Und das ist im Prinzip der Film, ja. Das einzige Besondere, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist der weltberühmte Vertigo-Shot, beziehungsweise Zoom-Out- und Track-In-Shot, der da zum ersten Mal so richtig zum Besten kam. Müsst ihr euch so vorstellen, die Kamera fährt zurück oder vor und das Objektiv wird genau in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Und dadurch entsteht so ein sehr interessanter Shot, der einen so ein bisschen dieses Schwindelgefühl darstellt. Ne? Vertigo ist ja Schwindel, glaube ich, übersetzt.
Ja, genau, es ist das englische Wort, glaube ich, für diese Angst vor der Höhe und dann wird dir schwindelig und irgendwie
Du hast Angst, runterzufallen. Wo man auch einfach sagen muss, der Shot ist halt auch, der bringt dieses Gefühl perfekt rüber, wenn man zum Beispiel irgendwo ein bisschen Höhenangst hat und irgendwo runterguckt. Oder wird auch oft benutzt für Shots heutzutage, wenn jemand schockiert ist oder überrascht wird von irgendwas, dann kommt der Shot auch mittlerweile oft zum Einsatz. Und dafür ist der Film auch sehr, sehr bekannt und wird auch sehr geliebt dafür. Das muss man auch noch mal wissen zu dem Film. Alles andere werden wir jetzt dann mal auseinanderflügeln. Wie fandest du den Film denn?
Ja, also ich finde, eigentlich hat das voll Sinn ergeben, dass wir den nach Der unsichtbare Dritte geguckt haben, weil er sich inhaltlich oder so sehr ähnlich angefühlt hat, weil ich ganz viele gleiche Kritikpunkte hatte.
Okay.
Also
aber du würdest auch sagen, der ist also gut, dass der unter Der unsichtbare Dritte ist?
Nee, ich hätte ihn ein bisschen überhalb auch auf jeden Fall gesehen. Okay. Aber also er hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ähnliches Setting hier mit einem relativ älteren Hauptdarsteller, der sich dann auch in eine junge Hauptdarstellerin verliebt. Also beim Dreh damals war der Altersunterschied auch 25 Jahre, finde ich auch generell irgendwie sehr komisch auch. Dieses Liebesding nimmt wieder viel Raum ein, aber auch nicht schön, sondern auch diese ganzen Kussszenen und so, die sind, finde ich, ganz unangenehm zu gucken. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da wird einfach immer nur so Lippe aufeinander gepresst, ohne dass da...
Ja, das war der damalige Filmkuss. Die haben, also das habe ich in der letzten Folge komplett ausgeblendet. Lange Zeit war es ja sehr verpönt, auf der Leinwand sich zu küssen. Da wurde dann immer abgeblendet, hattest du ja auch erwähnt letztes Mal. Und irgendwann ist dieser Fake-Kuss entstanden. Also, dass sie sich nicht so richtig küssen, ne, wie heute mit Zunge und weiß der Geier was rein da in die Olga. Gut. Sondern da wurde dann einfach nur Gesichter aufeinander gepresst, so dieser Theaterkuss.
Aber sie liegt dann da auch immer in seinen Armen, Augen zu und lässt das einfach irgendwie über sich ergehen, macht gar nichts selber. Also ganz unangenehmer einfach durch den Altersunterschied allein schon. Deshalb hat es sich sehr ähnlich angefühlt wie der unsichtbare Dritte. Ich fand auch sie nicht besonders gut als Schauspielerin, muss ich leider auch sagen. Hatte dann im Nachhinein gelesen, dass Hitchcock selber in einem Interview mal meinte, dass er die fehlbesetzt fand.
Ja, stimmt. Er fand auch, dass der Film gefloppt ist, weil James Stewart zu alt war. Ja, und den hat er danach nie wieder besetzt.
Stimmt,
und
so eine auch direkt einfach so komplett.
Also Hitchcock war schon ein kleines Arschloch. Da muss man auch noch im Hinterkopf behalten bei manchen Sachen. Aber
stimmt, man muss dazu sagen, damals ist er gefloppt an der Kasse. Ne? Der kam nicht so gut an und erst dann später. Ich hatte auch gelesen, was ich auch witzig fand, dass seine Frau am Anfang meinte so, irgendwie mit irgendwas hatte sie ein Problem und sonst war der okay. Und im Nachhinein hat sie zugegeben oder er meinte dann, seine Frau fand den richtig scheiße, den Film. Und ich mochte den auch nicht. Also ich, gleiches Problem auch, die Dialoge sind so komisch, das fühlt sich alles so pseudo-cool an, aber du ich habe auch das Gefühl, irgendwie, die sind auch einfach schlecht geschrieben. Also am Anfang ist er irgendwie bei einer Nachbarin zu Besuch im Apartment und die Instruktion ist so komisch, dass er dann meint so, ja, oder, ja, ich bin immer noch Single, bist du denn noch Single? Ach ja, wir waren ja auch mal verlobt, weißt du das denn noch? So, wo ich mir denke, ja, so natürlich weiß man das, dass man verlobt war, Bro. So dieses, wie sagen wir den Zuschauern denn jetzt, wie die Verbindung ist? Was ja auch überhaupt nicht wichtig war für die Handlung. Also die Nachbarin, die kam dann einmal ganz kurz noch mal vor und war dann vollkommen egal.
Sie war auch so irgendwie so heimlich noch in ihn verliebt. Das war auch so eine Side-Story, die so
das war auch egal.
Nicht gejuckt hat.
Ja,
ne?
Ja. Das war auch egal. Und generell, also die ganzen Dialoge fand ich auch mal komisch. Und dann mit ihr, ne, wo er sich dann in sie verliebt hat, hatte ich gar keine Chemie zwischen den beiden. Also das war auch wie bei der unsichtbare Dritte. Dann wird immer gesagt, sie sind ineinander verliebt, aber ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also man lernt überhaupt gar keine Persönlichkeit kennen, man lernt keine Chemie zwischen den beiden kennen, sondern es ist einfach so, ja, wir finden uns gut, das ist jetzt so. Und dann drücken sie ihre Münder aufeinander.
Also ich finde die schon geil. Also würde ich schon küssen.
Ja, genau. Ja.
So kommt das immer rüber. Ne?
Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, was verpasst zu haben, dieses, ja, also nach dem Motto, so, wir passen so gut zueinander und wir beide so, aber wo ist das denn? Das wird ja auch. Ich spüre nichts. So. Und deshalb, ja, das waren halt Punkte, die ich bei der unsichtbare Dritte auch schon kritisiert hatte, die ich jetzt auch wieder kritisiere, wo ich mir dann denke, ja, okay, gut, das war halt ein Jahr davor oder danach, merkt man ein bisschen, auch wenn die Drehbücher jetzt wahrscheinlich nicht von den gleichen Personen geschrieben waren, aber das war für mich leider weit davon entfernt, hier auf Platz 2 der Silent-Sound-Liste zu sein oder so.
Das auf jeden Fall, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es so krass hochgehypt wird.
Ja, ja. Ich weiß nicht, willst du noch was sagen? Ein paar Sachen fand ich auch ganz gut. Ich fand auch den Plot-Twist gut, weil ich mir die ganze Zeit dachte, okay, wie lösen die das auf? Aber ich hatte auch keine große Spannung in der Geschichte. Die Geschichte wird sehr langsam erzählt. Am Anfang fühlt es sich ein bisschen an wie so eine Drei-Fragezeichen-Geschichte, weil man, ja, I'm sorry, schon, aber so, ja, eine Tote hat Besitz von ihr ergriffen, wo du dir denkst, okay, entweder ist es jetzt so ein Mystery, abgefucktes, übermäßiges Ding, so, ne, wie nennt man das, übernatürlich, oder es ist halt wirklich drei Fragezeichen, so, oh, was steckt nur dahinter, ne, wir müssen das Rätsel jetzt lösen und dann beschatten wir sie mal und laufen ihr hinterher.
Der alte Jenkins!
Ja, genau. So hat sich's halt für mich leider ein bisschen angefühlt und dadurch, dass da, es wurde auch sehr langsam erzählt, wie er sie beschattet und so, war für mich jetzt auch keine große Spannung drin,
Ja, diese Beschattungsszenen, die ziehen sich schon ein bisschen wie Kaugummi. Also sind halt auch oft nicht schöne Bilder.
Nee.
Also, dass man sagt, so visuell ist das jetzt einfach so gut, dass sich das fesselt. Da hatten wir schon deutlich bessere Filme aus früheren Zeiten sogar vielleicht.
Und er hatte auch das gleiche Problem wie der unsichtbare Dritte am Ende, was ich ja auch bemängelt hatte. Am Ende passiert ja dann was Krasses so und dann ist vorbei.
Dann ist aber vorbei. Aber ich glaube, das ist aber so dieser Hitchcock-Drop einfach. Ich glaube, das war so gemeint, dass man vielleicht mit dem offenen Mund am Ende da sitzt und denkt so, what the fuck? Funktioniert aber heutzutage überhaupt nicht mehr, ne?
Nee, also, und lässt einen dann so ein bisschen ratlos zurück, weil es ging halt wirklich sehr schnell. Nach dem Motto, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Und ich weiß, vielleicht war das ja seine Absicht, ja, aber dann hat es auch nicht so ganz gewirkt, fand ich.
Ja, ich finde den Film tatsächlich, also ich finde ihn deutlich besser als der unsichtbare Dritte, gerade auch die Story. Ich habe jetzt den Film zum zweiten Mal gesehen. Daher kann ich allerdings auch sagen, dass der Film beim zweiten Mal überhaupt gar keine Spannung mehr hat. Also, wenn du weißt, was am Ende passiert.
Ja, stimmt. Ja, es ist ein Plot-Twist, der funktioniert nur einmal halt, ne?
Richtig. Also, du hast nicht, also bei Psycho zum Beispiel hast du auch einen Plot-Twist. Wenn du das weißt, dann ist natürlich das Ende überhaupt nicht mehr spannend. Aber du hast super spannende Szenen, du hast tolle Bilder und so eine Geschichten. Und hier bei Vertigo war es einfach so, die Spannung ist rein auf den Plot-Twist am Ende aufgebaut. Das heißt, wenn ihr den Film noch sehen wollt, spoilert euch um Gottes Willen nicht. Dann versaut ihr euch den gesamten Film. Ich hätte ihn jetzt beim zweiten Mal mit einer 6 bewertet, beim ersten Mal habe ich ihn mit einer 7 bewertet, weil ich den Plot-Twist am Ende tatsächlich sehr mochte. Ich habe da nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Und ich bin auch allgemein, ich bin ein großer James Stewart-Fan, wie gesagt. Das ist gut, das ist natürlich sehr subjektiv. Aber auch die Story im Allgemeinen hat sich halt viel sinniger angefühlt als dieser Quatsch vom letzten Mal. Ja. Ne? Also man fiebert schon ein bisschen mit, aber es ist, wie du schon sagtest, jetzt auch nicht der spannendste Film aller Zeiten. Da haben wir von Hitchcock auch deutlich Besseres gesehen. Dieser Shot, der dann im Prinzip da zugute kommt, ne, dieser Vertigo-Shot, der macht das schon ziemlich besonders. Ja, man merkt schon, okay, da ist irgendwas im Argen. Auch diese, es gibt eine Szene, wo er so ein bisschen so rumtrippt, ne, so ein bisschen trippy.
Ach so, ja, Albträume hat er, glaube ich.
Genau. Oder auch am Anfang, ich meine, boah, wie war das nochmal? Ich glaube, das war der Anfang von dem Film, ist, glaube ich, von einem Künstler gemacht worden und das ist, glaube ich, die erste computeranimierte Geschichte irgendwie im Kino gewesen oder wie so war. Das stand bei IMDb. Ich kann gerne noch mal gucken.
Aber ich habe auch nicht verstanden, da gab es auch gar keine vernünftigen Computer.
Ja, warte.
Aber ich habe es auch gelesen, ja.
Du kannst ja kurz was anderes sagen, dann suche ich es parallel auch raus, ja, dann lese ich es noch mal vor.
Ey, ich bin gerade dabei, mich zu fragen, warum der so gut bewertet ist. Ich bin auch mal in die Bewertung gegangen bei IMDb und da liest du sowas wie A Masterpiece of Nightmarish Excitement oder sowas. Oder Makes the Brain Spin oder so. A Thriller oder so muss da ein Thriller sein oder so. Wo ich mir dachte, ey, habt ihr nur zwei Filme in eurem Leben gesehen oder was ist hier los? Also
es ist Nostalgie, du kannst mir nichts sagen. Also bei Hitchcock ist so viel Nostalgie einfach mit dabei.
Bei,
ne?
Psycho verstehe ich das. Ich finde, der erzeugt, auch wenn du den Plot-Twist kennst, eine Spannung trotzdem. Der ist trotzdem unangenehm. Ne? Vielleicht sogar, weil du den Plot-Twist kennst. So,
ja.
Aber das hier beruht ja wirklich allein auf dem Plot-Twist. Das kann ja aber dann nicht der Grund sein, warum der so weit oben ist, weil dann, meiner Meinung nach, hatten wir bessere Plot-Twists, inklusive Psycho. So, da war auch Zeugin der Anklage ein besserer Plot-Twist. Und in der Moderne kannst du dann natürlich 7, Shutter Island, Memento und so.
Das ist ja also, nochmal ein ganz anderes Level, klar.
Ne, also ich verstehe nicht, warum der mit 8,3 bewertet ist. Warum der hier so gut dann am Ende gelandet ist. Ja, ich habe
zwei Sight and Sound. Also, nee. Ich meine, bei Anne Dielmann haben wir es ja auch noch irgendwie verstanden, aber Vertigo, nee. Also da war Citizen also Kane und das, M waren deutlich besser.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass er sich auch gar nicht besonders anfühlt, oder? Dass man ja sagt, okay, der so ein monumentaler Film, der landet irgendwie auf Platz 2 da, der muss ja irgendwie was groß Eigenständiges haben. Aber das habe ich jetzt hier nicht so gehabt.
Ja, nee.
Ich habe ihn jetzt,
was du meinst,
um das einmal abzuschließen, ich habe ihn mit 6 bewertet auch. Ich mochte auch ein paar Sachen, aber wie gesagt, auch den Plot-Twist. Ich mochte auch die Nebendarstellerin, die Nachbarin. Ich hätte gerne mehr von der irgendwie gesehen, wenn die irgendwie zusammen noch dann ermittelt hätten oder so.
Ja, die war auch so überflüssig einfach so. Das ist so.
Ja, fand ich aber schade.
Ja, genau. Das ist einfach. Ich verstehe bei solchen Geschichten nicht, dass man, wenn man schon so eine fiktive Geschichte konstruiert, die dann am Ende sogar in einem Studio, in einer Studioatmosphäre komplett inszeniert wird, warum man dann Charaktere schreibt, die keinen Nutzen für die Geschichte haben. Ja. Also die einfach aufhalten. Das finde ich manchmal ein bisschen weird. Das gibt's in Serien ja auch super oft jetzt mittlerweile, ne? Mhm. Das ist ja quasi schon fast ein festes Stilmittel von Netflix-Serien geworden, unnötige Nebencharaktere. Ja. Aber in so einem Hitchcock-Film fühlt sich das dann irgendwie so an, als würde man was verpasst. Vielleicht soll das auch auf die falsche Fährte locken oder so.
Ich fand, sie war noch mit der interessanteste Charakter, weil sie wirkte irgendwie intelligent, sie hat gemalt oder so, sie wirkte gebildet, sie kannte viele Leute und so. Das waren alles Dinge, wo ich gesagt habe, okay, da kann man ja viel mit anfangen als Figur, ne, ja, in der, ja, Story. Schon. So, aber weiß ich nicht.
Also ich hatte auch am Anfang immer gedacht, also beim ersten Mal schauen zumindest, vielleicht kommt die ja noch mal irgendwann mit auf diese,
ja,
also,
ja, ja,
ne, dass sie irgendwie mit recherchiert, was mit der Frau ist oder irgendwie was dazu beiträgt, was, wo er vielleicht nicht drüber nachdenkt oder so, aber gar nichts, ne? Die ist einfach nur da.
Ja.
Und nur vorhanden.
Ich finde auch, also die Hauptcharakterfrau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, fand ich sehr langweilig. Die hatte auch keine großen Charaktermerkmale, die man jetzt interessant oder so findet. Ich finde James Stewart auch, also es waren die langweiligsten Personen, fand ich. Ich hätte gerne mehr von allen anderen Wendern gesehen. Ja, und er spielt, er hat auch gar nicht so viel Möglichkeit, groß zu spielen, außer gegen Ende, wo er sehr aus sich rauskommt. Das fand ich gut, das sah auch stark aus. Aber bis dahin hatte er gefühlt immer nur ein oder zwei Gesichtsausdrücke.
Stimmt, es stimmt. Wenn man das jetzt mal mit Fenster zum Hof vergleicht, wirklich einer meiner Lieblings-Hitchcocks, wenn ich sogar
viel besser, viel besser.
Fenster zum Hof war unfassbar geil.
Ja. Fenster zum Hof hatte vor allen Dingen auch viel mehr filmische Kniffe. Durch diesen Blickwinkel allein schon, der war von der Handlung, vom Spannungsbogen viel besser aufgebaut.
Und da war auch nichts dem Zufall überlassen. Also du hast gemerkt, alles, was da passiert, ist wichtig für die Handlung. Und das habe ich geliebt an den ersten Hitchcock-Filmen, die wir hier hatten, mit Psycho, mit Fenster zum Hof. Die Vögel hatten wir noch nicht, aber was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendeinen.
Nee, das waren die, glaube ich. Also alle anderen waren jetzt hier. Ja, oder?
Warte, bin ich noch? Vielleicht vertue ich mich auch gerade.
Jetzt muss ich noch mal gucken.
Ich scroll auch noch mal durch, aber gerade Fenster zum Hof hat mich umgehauen. Also großartiger Film und der kam, glaube ich, so. Warte, hier war er gerade. 1954, der war vor Vertigo und vor der unsichtbare
Dritte. Da siehst du wahrscheinlich, wie viel das Drehbuch ausmacht, ne?
Ja. Ja, es steht und fällt mit der Geschichte, wenn du keine interessante Geschichte zu erzählen hast.
Ja.
Wobei es jetzt hier, also nicht interessant, trifft ja jetzt hier nicht zu.
Also ja, aber, ja, also die Stärken.
Kann man sich schon angucken, ne?
Die Stärken, die sie hatten, haben sie überhaupt nicht gut ausgearbeitet. Also da hätte man viel mehr mitmachen können.
Ja, vielleicht hat sich auch so eine gewisse, ja gut, das ist jetzt natürlich hoch spekuliert, gerade weil der Film jetzt auf Platz 2 der Side
Liste ist. Ja,
also. Aber vielleicht hat sich auch bei ihm so eine gewisse Müdigkeit eingestellt, dass er gesagt hat, okay, von der Kohle her habe ich jetzt eigentlich genug, das Drehbuch klingt okay, machen wir mal was raus, weißt du, dass er halt am Anfang vielleicht eher noch drauf spekuliert hat, dass er nur die besten Drehbücher nimmt, die er findet. Und zum Ende hin vielleicht eher einfach gesagt hat, okay, ich habe hier ein Drehbuch liegen, das ist ganz nett. Ich habe da eine Vision, ich setz das mal um. Kann natürlich sein,
aber keine Ahnung. Wie
gesagt, das ist halt gerade auch sehr subjektiv, was wir sagen. Vertigo ist auf jeden Fall, wirkt jetzt wieder schlechter, wie wir drüber reden, als er eigentlich ist. Also
ja,
kann
gut,
man sich
jetzt,
auf jeden Fall angucken.
Wir haben jetzt die ganzen negativen Punkte, das machen wir ja dann.
Genau. Also es fühlt sich immer so, wir haben ja schon hohe Ansprüche hier auf der Liste, ne? Das ist so, wir vergleichen natürlich auch immer mit anderen Filmen.
Ich hab's ja letztens auch gesagt, also wir sind ja sehr erfolgsverwöhnt, wenn du wirklich nur die Besten der Besten guckst, immer die ganze Zeit, dann hast du halt auch viel zu kritisieren, wenn einer mal nur so gut ist.
Es fällt auch mehr auf dann.
Viel mehr.
Gerade wenn, und wenn man dann halt von einem Regisseur mehrere Filme sieht, dann vergleicht man die automatisch. Das ist unmöglich, dran vorbeizukommen.
Aber ich würde trotzdem sagen, wenn ihr Hitchcock gucken wollt, dann guckt Psycho und das Fenster zum Hof und.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also.
Außer ihr seid jetzt voll. Also, ich würde jetzt auch nicht abraten von dem Film, ne? Ich würde den schon auf unserer Liste sehen.
Ja, aber wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt mal einsteigen, so. Weißt du, ich möchte jetzt mal Hitchcock kennenlernen.
Ja, dann ist Vertigo falsch. Ja. Einsteigen nicht. Nee, das stimmt.
Ja. Deshalb. Keine Ahnung. Also. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach übelste Kunstbanausen und alle regen sich jetzt gerade richtig beim Hören auf. Dann schreibt uns gerne Kommentare.
Ich habe eine 7 gegeben. Also, wie gesagt, die positiven Aspekte sind, die Die kann man gar nicht so krass rausarbeiten, ehrlich gesagt, bei dem Film.
Das spricht nicht dafür dann.
Ja, aber ich meine, sie sind ja trotzdem da, ne? Also wie gesagt, James Stewart mag ich sehr gerne, den kann man sich gut angucken. Du hast halt trotzdem eine interessante Story, eine spannende Story, was das angeht. Du hast einen tollen Plot-Twist am Ende, gute Visuals. Es ist halt ein Hitchcock-Film, da braucht man, also wenn man alleine Hitchcock sagt, dann kann man ja schon einige Sachen, braucht man schon gar nicht mehr erwähnen, weil man weiß, die sind ganz sicher mit in dem Film drin.
Zum Beispiel Hitchcock. Deswegen,
zum Beispiel Hitchcock auch selber, ja.
Fand ich auch schön, wenn man ihn sieht, so ähnlich wie bei Stan Lee, dass er dann jetzt, da ist er. Ja, da ist mal dieses DiCaprio-Beam, wo er auf dem Fernseher zeigt.
War das bei dem Film oder bei der unsichtbare Dritte, wo er ganz am Anfang in diese Straßenbahn eingestiegen ist?
Dann war das bei der unsichtbare Dritte. Hier ist ja so eine Straße von links nach rechts gelaufen.
Ah ja, stimmt.
Aber ich habe ihn gar nicht gesehen bei der unsichtbare Dritte.
Ganz am Anfang, erste Szene. Das war das Erste, was du gesehen hast in dem Film.
Okay, ja.
Also, mal abgesehen vom Intro natürlich. Aber der ganz am Anfang des Films steigt der, glaube ich, in so eine Straßenbahn. Vielleicht habe ich jetzt gerade so einen Mandela-Effekt oder so. Ich weiß
aber
nicht.
War das nicht auch das Ding? Das war doch das Ding, dass die Leute immer richtig drauf gewartet haben, wann er kommt. Und er sich dann mittlerweile ganz an den Anfang gepackt hat, damit die Leute nicht abgelenkt sind.
Ja,
und
genau.
Und nicht nur darauf achten.
Aber schon witzig, dass er das damals schon gemacht hat. Ja, ich bin gespannt, ob wir noch andere Hitchcocks finden auf unserer Liste, die vielleicht noch mal besser sind irgendwie. Aber Platz 2, Sight and Sound, Liste der besten Filme aller Zeiten. Boah, ja. Vertigo. Ja. Sehe ich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt.
Ja.
Tja,
na gut,
schade.
Aber ich hatte schon damit gerechnet, als du so einen Kommentar abgegeben hast. Und da waren meine Erwartungen zumindest teilweise dann gedämpft. Aber das war, ja. Gehört zur Filmgeschichte, aber ist jetzt schon ein bisschen overhyped, oder?
Schon ein bisschen, ja.
Aber der Name
hat
ist cool.
Auch gemacht. Hat aber viel, also auch da kann man sich viel inspirieren lassen. Ne? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Inspiration ist bei Filmkritikern auch immer eine extrem relevante Sache. Was hat der Film für die Filmgeschichte getan? Und es fängt ja an mit diesem ganz einfachen Shot, der da quasi konstruiert wurde, ob es jetzt tatsächlich der Kameramann war oder Hitchcock, es bleibt immer noch zu diskutieren. Beide behaupten, sie hätten das erfunden, aber also es gibt diverse Elemente, wo sich einige haben inspirieren lassen. Und das gebe ich dem Film auf jeden Fall mehr als dem unsichtbaren Dritten, weil da weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich verpasst habe. Irgendwas habe ich verpasst in dem Film, ich weiß es nicht mehr.
Ja, weiß ich auch nicht genau. Da gucke ich mir lieber das Apartment an. Den fand ich wenigstens unterhaltsam.
Danke. Den muss ich nicht nochmal sehen.
Aber apropos Billy Wilder, kleiner Spoiler, einen haben wir noch nächste Woche und dann
Einen haben wir noch.
Dann wird's wieder frisch. Dann machen wir einmal Inventur, dann werden die alten Sachen endlich mal aussortiert, die faulen Äpfel.
Ja, und die stinkenden Schuhe werden vor die Tür gestellt hier. Ich will kein Billy Wilder mehr. Ich bin echt gespannt, was da nächste Woche wird.
Ja. Aber dann gibt's auch wieder neue Ware. Lieferung gibt's dann ab übernächste Woche.
Also neue Äpfel vom Laster gefallen, die Richtig. Leute aufheben und probieren können.
Klasse. Ach, und ab dann freue ich mich, also das klingt jetzt ein bisschen hart, wir übertreiben jetzt hier auch, aber ab übernächster Woche und die nächsten Male dann, da habe ich richtig Bock drauf wieder. Wir sind jetzt gerade in so einer Ecke, das reicht dann auch, ja, nächste Woche und dann reicht auch wieder, aber dann kommen wieder schöne Sachen.
Boah, ich habe die nächsten 4 Filme habe ich schon gesehen. Und dann kommt immer wieder ein Film, den ich nicht gesehen habe. Und dann wieder viele, die ich nicht gesehen habe.
Ja.
Interessant.
Ja, ja.
Da kommt auf jeden Fall. Wie viele Filme haben wir jetzt insgesamt? Ich habe 164 von 250 jetzt.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja ein paar ausgelassen. Also der Pate 2 habe ich noch nicht. Und die 3 Herr der Ringe habe ich nicht bewertet, weil ich die nochmal rewatchen wollte. Und 2 glorreiche Augenfilme. Ich bin jetzt bei 142.
Aber ganz ehrlich, ne, mit dem Paten 2, da hast du mich letztens aber. Da habe ich nicht mit gerechnet. Hast du mich verkackeiert hier im Podcast?
Nee, aber ich habe das auch gesagt, dass ich den nicht gesehen habe, glaube ich.
Hatte ich damals.
Ich habe ja nicht gelogen.
Über den Film geredet. Ja. Nein, aber ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass du das mal erzählt hast, dass du den noch nicht gesehen hast.
Ja.
Echt nicht? Du hast den echt noch nicht? Ich hätte schwören können, wir haben da damals drüber geredet.
Ich pack den mal auf die Watchlist.
Solltest du mal nachholen, ja, der ist ganz okay, der Film.
Aber ich pack auch immer nur Filme auf die Watchlist und guck dann davon nichts. Das ist auch ein bisschen blöd.
Ja, da arbeite ich mich jetzt gerade durch. Das habe ich auch eine Zeit lang ein bisschen verdudelt. Ich kann aber gerne auch noch mal auf der anderen Liste mal drauf gucken, was wir da hatten. Welcher Platz war es? 103?
Ja, ne? Ja, genau.
Letzte Woche habe ich, glaube ich, auch vergessen. 102, lass mich mal kurz übersetzen, wie der Film auf Deutsch heißt, damit ich auch weiß, vielleicht kennen wir den ja.
Nein. The Bridge on the River Kwai von 1957, David Lean. Die Brücke am Kwai heißt auf Deutsch.
Ach, das hatten wir aber, glaube ich. Hatten wir das?
Nee. Okay. Den habe ich noch nie gehört. Während des Zweiten Weltkriegs werden britische und amerikanische Kriegsgefangene der Japaner gezwungen, eine Eisenbahnbrücke über den Fluss Kwai in Indochina zu bauen. Unter den Gefangenen befinden sich auch Offiziere sowie der britische Colonel Nicholson und US-Navy Commander Shears. Nicholson wehrt sich mit Mut und Einfallsreichtum gegen die unmenschliche Behandlung durch den brutalen Lagerkommandanten Saito.
Wow. Das Cover, was bei IMDb drin ist, sieht aber wirklich sehr unangenehm aus. Das sind diese gezeichneten.
Ah, okay.
Weiß ich nicht. Ganz komisch.
Und auf Platz 103, also da, wo wir jetzt Vertigo haben, ist Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmarck 2006 auf Platz 103. Der war bei uns deutlich weiter oben.
Ja.
Ich glaube, um die 40,
das
50
Leben,
irgendwie.
Nee, Das Leben ist schön, nicht? Das Leben der, nein, wieder 60, Platz 60.
Ich glaube, der war Platz 58.
Ja, es ist Spider-Man dazugekommen.
Ja, nee, weil das war, glaube ich, der letzte Film, den wir besprochen hatten, vor Folge 42.
Ja, okay.
Da erinnere ich mich noch irgendwie dran. Also der ist dann tatsächlich ein bisschen runtergerutscht. Aber ja, Das Leben der Anderen, ein deutscher Film.
Ja, wie gesagt, Spider-Man hat sich reingeschoben und dann hat sich ein bisschen wahrscheinlich was getan. Ganz kurz, aber ich bin gerade auf dem IMDb-Eintrag von Die Brücke am Kwai. Der hat einfach 7 Oscars gewonnen.
Echt? Und ich habe noch nie was von dem gehört, Die Brücke am.
Der kommt auch relativ weit unten auf unserer Liste irgendwann.
Ach, der kommt aber noch. Den.
Ja, aber da, also okay. Das dauert noch. Also der kommt auch nicht Brücke nächstes Jahr.
Ja, ist auch wieder so ein Film, muss ich. Boah. Ja. Boah, diese Filme machen mich fertig, ey, diese Kriegsdinger. Aber Alec Guinness ist cool. Der ist da mit dabei.
Na, immerhin. Stimmt, ja.
Obi-Wan Kenobi am Start.
Boah, krass, wo der überall mitgespielt hat, ne?
Ja, der hat eine kranke Filmografie auf jeden Fall.
Holy shit, der ist auch einfach 1914 geboren.
Okay. Der hat einiges mitgemacht in seinem Leben. Heilige Scheiße.
Ja. Ach, stimmt, hier, genau, der kleine Lord. Ja, da muss ich gerade dran denken. Ja, geisteskrank. Also der, ja, weiß ich nicht.
Der hat fast ein komplettes Jahrhundert mitbekommen, ne?
Ja.
Also von 1900 bis 2000 hat er fast mitgekriegt. Bis 2000 ist er gestorben. Abgefahren.
Crazy, ja. Ja, gut, wir haben wieder einiges gelernt über Filme. Muss man auch mal honorieren, auch wenn die Filme manchmal nicht unser Geschmack sind, aber das weiß man ja vorher nie.
Nee, und das ist auch super subjektiv. Wenn ihr Vertigo als wirklich den besten Film aller Zeiten betrachtet, schreibt uns gerne unter unseren Post auf Instagram. Ja, wir lassen uns gerne gerne auch begründen, weil wir hatten ja letztes Mal jemanden, der gesagt hat, es ist sein Lieblings-Hitchcock, der unsichtbare Dritte. Aber warum? So, was macht den Film besonders? Ihr werdet gerne ein bisschen ausschweifen, auch wenn wir das vielleicht nicht immer hier in der Folge behandeln, lesen wir uns doch dennoch noch abseits des 42ers die Kommentare gerne durch. Deswegen teilt uns das gerne mit. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht den 42er, den neuen Fight Club-Kämpfer. Ne? Du könntest ja dann mit Begründung, was für tolle Supermoves haben eure Kämpfer, ob jetzt Till Schweiger keine Ahnung, Totschläge aus einer Weinflasche macht oder weiß ich nicht.
Ja, Winnie Pooh mit dem Honigtopf.
Vögel herbeirufen kann oder so. Weiß ich nicht. Oder Honigtopf, genau.
Irgendwie sowas, ja.
Ihr macht das schon.
Ja, bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
Haut rein. Tschüssi.
Tschüss.